Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die Fernsehserie als Entwicklungsroman der Gegenwart, die These ist jetzt schon ein paar Jahre alt und hat durch den US-Sender HBO reichlich Nahrung bzw. Bestätigung bekommen. Längst haben die Streaming-Dienste nachgezogen und produzieren eifrig selber Serieninhalte. Auch das Wort Binge-Watching haben wir inzwischen gelernt. Eine Folge nach der nächsten weggucken von Suits, Game of Thrones oder Breaking Bad. Was kommt als nächstes? Endgültige Antworten wird wohl auch der Seriengipfel vom Kölner Medienberatungsunternehmen HMR in Zusammenarbeit mit der Filmstiftung NRW und der Internationalen Filmschule Köln morgen nicht geben können, aber sicherlich einen Ausblick auf Trends und Tendenzen. Johannes Hensen ist Programmleiter des Serien Summit, wie die Veranstaltung in feinstem Englisch offiziell heißt, jetzt bei uns im Corso-Studio. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
In Ihrem Programm für morgen ist unter anderem die Rede von Spanien als spannenden Serienland. Was macht es so spannend?
Naja, in erster Linie steht Spanien in dem Fall exemplarisch für das, was gerade sich in Europa entwickelt, nämlich dass die Länder, von denen man es früher nicht erwartet hätte, jetzt plötzlich hochkarätige und qualitativ sehr andersartige Fernsehserien, Dramaserien produzieren. Und Spanien hatte immer so ein bisschen den Ruf, sehr viel historisches Fernsehen zu machen, etwas angestaubt. Und auch da kommt jetzt nach und nach etwas, gerade in dieser Crime-Geschichte auf, wo man anknüpfen kann an das, was aus den USA oder mittlerweile auch aus Frankreich, Deutschland und seit langem natürlich schon in Großbritannien bekannt ist. Und das macht Spanien ja auf jeden Fall zu einem spannenden Markt, der gerade sehr stark im Kommen ist.
Also ist das ein Trend, den man schon mal feststellen kann? Europa holt großflächig auf, was die Serienqualität und auch die, sage ich mal, Innovationsbereitschaft oder auch die Innovationsfähigkeit von Themen und Erzählweisen betrifft.
Absolut. Ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Geld in den Markt gespült wird. Netflix natürlich als großer Player, Amazon Prime, die auf all diesen Märkten präsent sind. Man ist nicht mehr angewiesen auf das Geld, was im Land ist, sondern es kommt Geld von außen rein. Und da wird viel experimentiert gerade. Und Länder wie Spanien oder auch Italien. Italien hat eine sehr große Produktionsbandbreite, auch schon seitdem es Sky Italia da unterwegs ist, große US-amerikanische, italienische Koproduktionen werden dort gemacht. Spanien ist da jetzt, zieht da jetzt nach und da sieht man schon, dass sich in Europa viel tut und Europa auch in dem Zuge zusammenwächst und mehr kooperiert wird untereinander.
Wenigstens da. Sie haben gerade schon die zwei großen Spieler oder zwei der großen Spieler, beziehungsweise drei erwähnt, ne? Sky, Netflix, Amazon Prime. Der Markt wird ja noch enger werden oder aus Zuschauersicht kann man auch sagen, breiter, vielfältiger. Also Disney Plus und Warner wollen ins Streaming-Geschäft einsteigen. Was erwarten Sie sich davon oder was wird das für Folgen haben?
Ich gehe stark davon aus, dass sich in den nächsten Jahren der Markt sondiert und bereinigen wird. Jetzt im Moment wird wahnsinnig viel Geld investiert, weil alle wollen natürlich da anknüpfen, wo Netflix vor vielen Jahren angefangen hat, mit eigenen Streaming-Plattformen eigene Inhalte zu verbreiten. Mich erstaunt das manchmal, dass viele jetzt, gerade ein Großunternehmen wie Disney, dann doch so lange braucht, um auf den Markt zu kommen. Die Inhalte sind da, man muss sie eigentlich nur ausspielen, aber man will natürlich einen guten Aufschlag liefern, weil hier geht es um zahlende Abonnenten. Und wenn diese Player jetzt auf den Markt kommen, auch Apple hat angekündigt, ein eigenes Streaming-Angebot zu liefern. Facebook ist seit einiger Zeit selber aktiv. YouTube hat ein Premium-Angebot geschaffen. Also es ist wahnsinnig viel unterschiedlicher, eigenproduzierter Content jetzt auf dem Markt, der ja eigentlich kaum anzuschauen ist, wenn man so sagt, von der Menge her. Und da wird sich zeigen, wer am Ende übrig bleibt. Und ich vermute, dass viele von denen übrig bleiben, die jetzt gerade schon die großen Player sind.
Sie haben gerade schon gesagt, so kurz zusammengefasst, wer soll das alles anschauen? Das bringt einen ja dann irgendwie fast schon zwangsläufig zum Stichwort Binge-Watching, das ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und interessanterweise gibt es morgen einen Vortrag, der den Titel trägt Beyond Binging, The Future of Series and the Age of Content Overload. Also heißt das, Binge-Watching war gestern.
Ich glaube, Binge-Watching wird nach wie vor ein großes Kriterium sein, weil sich oder eine große Art der Rezeption sein, weil gerade die jungen Leute sich daran gewöhnt haben, nicht mehr in Formaten zu schauen. Das Fernsehen formatiert alle Inhalte durch, da wird auf 52 Minuten und 19 Sekunden geschnitten. Bei Netflix hat eine Folge mal 50 Minuten Länge, mal 60, das macht da eigentlich keinen großen Unterschied mehr. Ich gehe davon aus, dass die Kuration deutlich wichtiger wird, dass im Seriengeschäft oder allgemein im Inhaltegeschäft die Kuration immer wichtiger wird. Man sieht es, dass auch immer mehr Festivals sich ins Seriengeschäft wagen oder da explizit die guten Inhalte herauspicken. Und so ist es eigentlich im Internet auch. Es gibt immer mehr Seiten, die Inhalte vorstellen. Auch Netflix hat mit seinen Algorithmen ja eine Art Kuration erzeugt. Und das ist eigentlich das, was in Zukunft die Leute davon überzeugt, was sie gucken sollen.
Also ich hatte den Eindruck, dass auch mit dem Phänomen des Binge-Watchings dann auch dementsprechend mehr produziert wird, dass von vornherein eine neue Serie über viele, viele Staffeln angelegt wird. Ist das noch so oder kann man sagen, da wird ein bisschen eher in Richtung Miniserie gearbeitet?
Naja, die Miniserie ist eigentlich insofern ein interessantes Format, dass es sich schnell produziert werden kann und schnell geguckt werden kann. Und daraufhin hat eine Serie häufig dann eine lange Halbwertszeit oder wird dann schnell weiterproduziert. Und eine sechsteilige Serie, die in eine zweite Staffel geht, kann relativ schnell folgen. Wenn wir in den alten Mustern denken, wie eine Game of Thrones Staffel mit 10 oder noch mehr Folgen, das dauert dann immer 2-3 Jahre, bis wieder was kommt. Und dahin geht es, dass der Druck auf dem Markt immer größer wird und immer schneller die nächsten Staffeln nachkommen werden. Trägt nicht immer zur guten Qualität bei, gerade bei den kleineren Produktionen. Aber ich denke schon, dass für die verschiedenen Zielgruppen verschiedene Serienformate und auch verschiedene Serienlängen in Zukunft eine Rolle spielen werden. Gerade für die Jungen werden sicherlich auch Inhalte, die Folgenlängen von 10 Minuten haben, eine Rolle spielen. Das heißt, die YouTube-Generation, die vielleicht in Zukunft eine Staffel von 10 Folgen, 10 Minuten guckt, das ist dann nochmal ein ganz anderes Format. Auch da gibt es jetzt schon erste Produktionen, die solche Längenverhältnisse haben.
Und man kann also sagen, das Prinzip, eine Staffel folgt der nächsten, man kann so einen richtigen Dauerbrenner herstellen, das wird nicht aussterben.
Das wird sicher nicht aussterben. Also es wird immer Serien geben, die über eine lange Zeit laufen. Gerade die groß budgetierten Serien, die dann doch weltweit eine Zuschauerschaft haben. Man muss allerdings ja auch immer ökonomisch bleiben als Anbieter und es wird wahnsinnig viel Geld investiert. Das heißt, es wird auch hart gecuttet nach der ersten Staffel. Wenn die Zuschauerzahlen nicht stimmen, wird da auch knallhart ausgebremst. Das war jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, die deutsche, sehr erfolgreiche Serie Beat.
Die so in der im Techno-Ambiente, genau, die so in der Techno-Szene in Berlin spielt, auch, glaube ich, noch so eine Gangster-Ebene reinbringt.
Genau, ist eine sehr gut erzählte Serie im Berliner Elektro-Techno-Milieu, kam sehr gut an, wurde scheinbar auch viel geschaut, geht allerdings jetzt nicht in eine zweite Staffel, obwohl viele das erwartet hätten. Die Gründe dafür sind dann relativ vielschichtig, aber es ist doch sehr unberechenbar und es kommt nur das weiter, was wirklich High-End ist und wirklich gute Zuschauerzahlen erreicht. Und das ist sehr undurchsichtig, gerade bei den Online-Giganten, die ihre Zahlen auch nicht gerne preisgeben.
Was war denn so die letzte Serie, die erfolgreich war, womit Sie nicht gerechnet haben oder die Sie überrascht hat? Also ich war zum Beispiel einigermaßen verblüfft über die Ideen, die ganze Geschichte von der Umbrella Academy, ne? Superhelden mal anders erzählt. Was war es bei Ihnen?
Für mich war es, glaube ich, auch eine Netflix-Serie, Russian Doll. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Eine eigentlich relativ kleine Produktion, wenn man so will.
Das ist die Frau, die jeden Tag wieder stirbt.
Genau, die Frau, die jeden Tag wieder stirbt, so eine Murmeltier-Geschichte. Und die hat quasi über Nacht weltweit ein wahnsinniges Echo hervorgerufen. Und in meiner Wahrnehmung war das so, dass eigentlich alle innerhalb von einer Woche diese Serie plötzlich geguckt hatten, weil so viel drüber gesprochen wurde. Und da war es auf jeden Fall nicht zu erwarten, weil es sind keine wirklich bekannten Schauspieler dabei. Und die hat es tatsächlich weit gebracht. Und es ist auch ein sehr innovatives Erzählformat. Und das wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen, da das nächste Level des Storytelling sozusagen zu leben.
Ausblicke auf den Kölner Seriengipfel, der morgen stattfinden wird, waren das mit dem Programmleiter der Veranstaltung, mit Johannes Hensen. Herzlichen Dank fürs Corso-Gespräch.
Vielen Dank.